Ja, mein Name ist Klaus Adamaschek. Das ist für einen Künstlernamen schon gar nicht so geeignet, sondern eher ein bisschen schwergängig. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin in Gelsenkirchen groß geworden und dann hat es mich nach einigen Jahren hier nach Hessen verschlagen und bin eigentlich immer mit meiner Musik unterwegs gewesen und da habe ich jetzt in den letzten Jahren nochmal einen Schritt getan, das aus mir rauszulassen und das fand ich jetzt nicht so spannend mit Klaus Adamaschek. Dann habe ich mir den Namen Shiregreen überlegt. Wer hier unser kleines Anwesen in den Fuldaauen kennt, der kann sich das auch ein bisschen erklären. Shire, das ist die Grafschaft eigentlich aus dem Englischen, aber das ist auch das Auenland in Tolkiens Herr der Ringe. Ja, und das ist so ein Teil, was mich als Jugendlicher sehr geprägt hat. Und Green, na gut, da steckt auch so ein bisschen Grundeinstellung hinter. Und das hat sich mittlerweile ganz gut eingeprägt.
Ja. Du bist in Gelsenkirchen geboren. Warum hat es dich nach Hessen verschlagen?
Ja, das sind manchmal die Umstände des Lebens, die man nicht planen kann. Ich habe in Aachen studiert, das Lehramt für Sport und Deutsch und familiäre Gründe. Meine damalige Frau hatte ihre Familie in Hessen und nach dem Todesfall haben wir dann gesagt, okay, wir müssen hier Flagge zeigen und hier rüberziehen. Und ich habe gedacht, oh Gott, nach ein paar Monaten hier in Hessen, ich falle in ein schwarzes Loch. Mhm. Und wenn man in einer Großstadt aufgewachsen ist und dann plötzlich in dieser ländlichen Region endet, dann fragt man sich schon, was hast du da getan? Und das dann positiv kompensiert durch Umweltengagement und Schafe gehalten und das nach und nach zu was Gutem gemacht und ja, geguckt, wie man dieses Schicksal dann wendet.
Ja. Wo wir hier reingefahren sind, habe ich auch gesagt, das ist eigentlich die beste Landschaft für die Musik auch. Ich habe das Gefühl, das ist sehr amerikanisch vom Hören her. Aber wenn ich die Landschaft hier sehe, verbindet es auch schon ein bisschen das Deutsch. Die Landschaft, die Natur, es passt eigentlich wirklich alles. Aber ich habe auch gesagt, hier würde ich, glaube ich, nicht wohnen wollen. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Es ist super schön, aber es ist auch sehr weitläufig alles. Viel Grün, viel Natur.
Also mittlerweile habe ich die Seele dafür entdeckt und würde auch ungern hier wieder weggehen. Ja. Aber natürlich, wenn man mit dem Blick eines Ruhrgebietlers hierher kommt, dann denkt man ja erstmal, es ist schön, aber ich muss hier nicht immer sein. Zumal auch die Menschen nicht so zugänglich sind, wie man es in manchen anderen Bereichen gewöhnt ist. Aber wenn man die Qualität erstmal für sich gewonnen hat und auch mit dieser Ruhe und dieser Weite auch sowas wie Frieden verbindet, dann ist es eine glückliche Möglichkeit, hier zu leben. Und so haben wir uns das auch in den letzten Jahren eingerichtet.
Wie würdest du deine Musik beschreiben? Weil, wie schon gesagt, ich denke, es ist auch ein bisschen amerikanisch angehaucht. Da hatte ich jetzt, war ich ein bisschen zwiegespalten zwischen dem deinem Künstlernamen, Shiregreen, weil ich das eher so ins Englische gedacht habe. Liege ich da richtig mit dem amerikanischen mehr?
Ja, also in den musikalischen Wurzeln auf jeden Fall ist es geprägt von der Songwriter-Musik der frühen 70er Jahre. Ich bin groß geworden mit den ganzen Platten von Christophersen, von Gordon Lightfoot und den anderen amerikanischen Songwritern, die wirklich auch die Weite ihres Landes beschrieben haben, die natürlich aber auch die Melancholie und zum Teil auch die Auswegslosigkeit beschrieben haben. Und mit dieser Art von Musik habe ich mich in meiner Jugend dann auch intensiv beschäftigt, habe auch solche Songs geschrieben, damals noch als deutscher Liedermacher, die auch auch schon bedrückend waren. Ne? Und jetzt mit 51 habe ich schon das Gefühl, trotz allem, was ich erlebt habe, so ein Stückchen in mir zu ruhen und das kommt zusammen. Also einerseits diese Art der Musik, aber es ist schon auch eine Art der Betrachtung, wo viel mehr Positives herauskommt. Mhm. Auch trotz einer gewissen Melancholie steckt auch ein, zum Teil ein Augenzwinkern drin, zum Teil auch ein recht glücklicher Blick auf das, wo man heute steht.
Ja, das ist ein Lied, habe ich gelesen, das älter werden. Ne? Das ist auch so, dass man das nicht alles ganz so wie ernst nehmen sollte. Ja. Vor 3 Jahren hast du wieder angefangen, Musik zu machen, nach einer 20-jährigen Pause. Was war so richtig der ausschlaggebende Punkt?
Das sind oft Zufälle. Das sind oft Zufälle, dass wir eine Band in unser Umweltzentrum eingeladen hatten, die bei uns einen Abend gespielt haben. Und der Kopf der Band sagte, er hatte ein kleines Tonstudio. Mhm. Und ich dachte, Mensch, das hast du doch immer in meinem Kopf gehabt. Und geh doch mal hin und spiel mal einen Song ein. Und dann kam eins zum anderen. Das ist zwar dann noch ein anderes Tonstudio wieder geworden, was es hier in Rothenburg gibt. Wirklich eines der besten, was wir in dieser Republik haben. Aber der eine Punkt war ein Zufall, dass ich jemanden kennengelernt habe, der gesagt hat, komm doch mal vorbei. Du spielst da eigentlich auch ganz nett Gitarre, weil wir an dem Abend ein bisschen dann zusammen gejammt haben. Und dann ging das plötzlich los. Das war, als ob so ein Damm sich öffnet. Ich habe jetzt in diesen wenigen Jahren 40, 45 Songs geschrieben, die alle so richtig ein Stückchen von Coming Out fast im musikalischen Bereich haben. Da ist also noch irgendwas, was jetzt wieder raus musste. Und ich denke, das merke, dass mir das auch einfach richtig Freude macht.
Ja, ich denke, man braucht auch eine gewisse Ruhe, um das wieder zu machen. Dass man einfach auch die Zeit dafür hat, sich mit dem zu beschäftigen, was man gerne möchte. Mit Musik zum Beispiel. Da gibt es wahrscheinlich manchmal Lebenslagen, wo man das gar nicht kann. Ne? Das ist einfach auch irgendwann Zeit, dass man sich dann damit beschäftigt oder so.
Ja, ich denke auch, dass es Problem ist und auch nicht jedem Spaß machen muss, als Mensch nur mit einem Thema identifiziert zu werden. Also ich leite ja nun in diesem anderen Leben ein Umweltbildungszentrum, das in Hessen schon auch so eine Vorreiterrolle hat, und alle betrachten einen dann als diesen Vorzeigepädagogen oder diesen Öko, und irgendwann denkt man, in dir steckt doch noch was anderes. Du willst doch nicht auf eine Kategorie alleine festgelegt bleiben, und diese Möglichkeit jetzt der Musik und das auszulassen, das hat schon die Wahrnehmung geändert und auch meine eigene Lebensqualität ganz deutlich beeinflusst. Man merkt, man hat noch was anderes als nur diesen Beruf und dieses
Und wie ist es eigentlich, die Schüler oder Auszubildenden, die du da hast, wissen die von deinem zweiten Leben sozusagen?
Das lässt sich nicht mehr vermeiden. Am Anfang habe ich das ein bisschen getrennt gehalten. Jetzt ist es so, also ich bin ja weitgehend in der Lehrerbildung zuständig, und wir haben zwar auch Schulklassen in diesen Zentren, die dort hinkommen, aber dafür haben wir unsere Umweltpädagogen, und ich selber bin in der hessischen Lehrerbildung zugange und habe sehr viel mit Lehrern zu tun, und die sind sowieso eine klassische Zielgruppe für solche Musik, das kann man nicht anders sagen. Und da gibt es mittlerweile viele, viele, die auf Konzerten waren, die CDs haben, die mich mittlerweile als Scheiergren kennen, das andere nicht wissen, und mir passiert, wenn ich irgendwo Seminare oder sowas halte, dass dann der Wunsch aufkommt, wer sollte doch lieber singen, als ein Seminar zu machen. Das ist schon eine ganz spannende
Du hast sich das Verhältnis auch schon ganz schön verändert, sozusagen. Das ist
das wirklich, hat sich schon verändert, Vielleicht war das Herz momentan auch noch stärker. Auch Menschen merken, was jemand als sein Top-Leben nach außen ausstrahlt.
Ja. Jetzt zu der Frage, ich meine, viele machen dann englische Texte, aber was war der Grund, dann für dich umzusteigen von Deutsch auf Englisch?
Ja, die Frage kommt auch jetzt bei Konzerten sehr oft, dann in den Pausen danach, weil natürlich kennen auch, wie einer oder andere kennt dann so Wurzeln, musikalischen, vielleicht sogar von Reinhard May, Hannes Wader wieder, da sind ja auch so Stücke dabei, die sich da ein bisschen wiederfinden lassen. Und also ich habe hunderte deutsche Lieder geschrieben, und es war einfach, was für mich da auszudrücken war, beendet. Das ist ein Kapitel, was sich jetzt mit einer anderen Ausdrucksform, einer anderen Musikform auch viel besser sagen lässt. Für mich war auch die deutsche Sprache, gerade vielleicht weil mein Lehrer auch ist, zu kopflastig. Es hat mir zu wenig Symbolkraft geboten, und das gelingt mir zumindest selber mit den englischsprachigen Texten erstaunlicherweise besser. Man kann mehr darin entdecken, und die Botschaft ist eher eine versteckte. Bei den deutschen Texten, die ich zumindest geschrieben habe, ist sie immer relativ klar und vordergründig gewesen, und dann klingt es sehr schnell nach Reinhard May, und das wollte ich nicht mehr.
Wo hast du dein Englisch gelernt? Weil ich habe schon das Gefühl, so als halt doch deutschsprachiger, aber es klingt wahnsinnig gut. Für mich macht das einen richtig guten Eindruck. Also es gibt ja wirklich einige, die Englisch singen, wo ich dann sagen muss, Er sollte vielleicht doch nochmal einen Englischkurs belegen, aber ich finde, du kannst das richtig gut. Wo hast du Englisch gelernt?
Am Plattenspieler. Na, das anders ist es tatsächlich nicht. Also das Englisch, was ich in der Schule gelernt habe, könnte man hierfür vergessen. Aber eben, wenn man jeden Tag 4-5 Stunden lang Christophersen und andere hört, rauf und runter, dann geht es so weit, dass man am Ende sogar den Slang noch annimmt und Leute, die meine Musik in England hören, sagen, oh, da kommt ja bestimmt aus Texas, und die in Texas das hören, die sagen, oh, der kommt aus Schottland, aber die haben irgendeinen Akzent, den sie wiederentdecken, aber keiner kommt tatsächlich auf die Idee, dass es aus Deutschland ist. Und wir waren jetzt auch in Skandinavien unterwegs, haben mal in Dänemark gespielt, haben auch in Holland gespielt, und auch internationales Publikum geht also absolut davon aus, dass das authentisch ist, und für mich ist es auch authentisch. Ich muss mich da nicht verstellen, ich sehe mir das so, wie es mir aus dem Herzen schließt.
Nee, das ist wirklich, das war so mein erster Gedanke im Deutschen. Ne? Und dann das höre ich dann schon immer auch ein bisschen hin. Das klingt aber richtig, es ist ein Fluss. Und es ist nicht gewollt, sondern es ist gekonnt.
Das ist auch nicht immer nett, wenn man mit Musik dann ja auch versucht, Partner zu finden. Und ich habe sicherlich ja auch, bis ich eine Plattenfirma gefunden habe, viel verschickt, und dann kriegt man auch Antworten, wo der eine oder ohne es zu hören sagt, wir nehmen nur Muttersprachler. Ne? Also das heißt, für uns kommt englischsprachige Musik von einem Deutschen nicht in Frage. Wo können wir denn hin, wenn wir das Prinzip durchziehen würden? Was würde uns zum Teil verloren gehen an musikalischen Möglichkeiten? Das ist also, finde ich, schon schade.
Also meiner Meinung nach ist es das auch das Internationale, sage ich mal. Das habe ich mal mit einem Interview auch gesagt, warum die Rockband halt englische Texte nimmt. Auch eine Band, die in den 60er Jahren entstanden ist, Ende der 60er. Und die sagten dann halt, ja, mit dem Englischen können wir uns mehr ausdrücken, und auch der, ich sage jetzt mal aus kommerzieller Sicht, der Markt ist größer. Weil jeder, dieser englischsprachige ist in ganz Europa, nur Deutschland, die deutsche Sprache ist nur auf Deutsch beschränkt.
Österreich, ja. Schweiz.
Ja.
Shire Queen scheint für mich so eine Art Familienprojekt zu sein. Wer hat denn da sich jetzt bis jetzt auch aus deiner Familie so mit beteiligt? Also deine Frau ist ja auch maßgeblich beteiligt, wenn sie vielleicht auch nicht Musik mitmacht, aber ja, Ideengeber und auch so ein bisschen Seelsorger für alle.
Das ist noch untertrieben. Also, wenn ich das ehrlich sage, den Anstoß wirklich wieder Musik zu machen und mich damit rauszutrauen, den hat meine Frau Angelika mir gegeben. Und wenn man die Texte und die Lieder hört, dann dreht sich auch vieles um diese wirklich auch wunderbare Beziehung. Und sie hat mir den Mut gegeben, sie hat sich das zu Hause angehört und hat dann irgendwann gesagt, bist du denn bekloppt, das nur für dich zu spielen? Andere können das doch auch, und du wirst dich wundern, was du für Reaktionen hast. Und das nach und nach den Mut gesteigert. Und mir ist es natürlich auch wichtig, die Menschen, die mir lieb und teuer sind, auch mitzunehmen. Und so ist es tatsächlich ein Stückchen dann auch ein Familienprojekt geblieben. Das heißt, Angelika ist nicht nur die Inspiration, sondern macht die Fotos für diese wirklich wunderbaren Booklets, die dabei entstanden sind. Und mein Sohn Paul ist ein wirklich herausragender Musiker, der singt mit und spielt Klavier und spielt Akustikbass, und meine Töchter singen zum Teil im Background-Chor selber mit, die Susi und die Hanna. Und gut, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe professioneller oder halbprofessioneller Musiker, die ihr Bestes mit einbringen, sodass es zwar eine Songwriter-Musik bleibt, aber schon, wenn man das hört, auch immer noch was zu entdecken ist. Das war uns auch bei der Produktion ganz wichtig, dass nicht dann doch nur der Mann und die Gitarre und die Stimme, sondern also da fliegt mal eine Geige vorbei, da ist mal ein Glockenspiel, da ist mal eine interessante Stimme, und da sind auch mal ein paar Wumms mit dem Schlagzeug dazwischen dezent eingesetzt, aber so, dass man es auch immer wieder hören kann und was Neues entdeckt.
Ich finde auch von der Beschreibung her sehr interessant. Eine bunte Instrumentierung. Das fand ich ganz, also wirklich auch spannend, so, ne, was man da so alles hören kann und